two, three.
Listen.
Ich denke, das kann man vielleicht auch unterschätzen. Es ist logisch, dass wenn du 4-5 Wochen trainierst, du hast physische Ermüdung. Viele unterschätzen dann noch den psychischen Faktor, auch im Aufbau, denke ich, so wie ich das manchmal mitbekomme. Aber du hast natürlich auch dann, wenn du ein aggressives Defizit fährst, auch irgendwo psychische Konsequenzen.
Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Nettohypertrophie-Episode mit Nils Polte am anderen Ende. Er war kurz abgelenkt, weil er unzüchtige Nachrichten bei Instagram empfängt und diese aber natürlich gleich löscht. Perfekter Start in den Podcast heute, oder, Nils?
Auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen jetzt überrumpelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja, ich dachte, das ist ideal, um einfach mal so ganz ungezwungen reinzustarten, weil wir ja oftmals sonst einfach den Startpunkt für den Podcast sozusagen verpassen und dann anderthalb Stunden uns über wichtige Themen unterhalten, die wir im Podcast nicht besprechen können, weil sie thematisch nicht passen und vielleicht auch, ja, wie sagt man das, polarisieren würden? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Vieles. Jetzt denken die Zuhörer, ja, das wollen wir mal hören. Wird es hier nicht geben. Hier geht es nur um Bodybuilding. Straight.
Hier geht es nur um die wichtigsten Dinge im Leben.
Um das Allerwichtigste, was wir alle haben, um unsere Hypertrophie und das, was wir drumherum erleben. Nils, wie ist so das Befinden auf deiner Seite der Deutschlands? Kann man das so sagen? Ist das schon auf der anderen Seite?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja eigentlich der Meister des Westens, oder? Der König des Westens.
Der König des Nordens. Auf jeden Fall, also...
Wenn du Game of Thrones geschaut hättest, wüsstest du jetzt, was ich meine.
Ich habe Game of Thrones geschaut, aber nur bis Staffel 4. Ich glaube, okay. Nur bis Staffel 4. Und dann ist es meiner Frau zu brutal geworden. Es war vorher immer gleich brutal, aber dann hat sie endgültig keinen Bock mehr drauf gehabt. Und seitdem gucke ich es halt auch nicht weiter. Weil genau zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, dass dann so die letzte Staffel kam und alle dann auch so ein bisschen abgeturnt waren davon und dann habe ich auch so gedacht, naja, dann muss ich es ja auch nicht weiterschauen. Obwohl noch gute Staffeln kommen jetzt, ne? Nach der vierten, glaube ich.
Ja, aber die letzte Staffel ist so schlecht, dass ich die Serie nie wieder gucken werde.
Ja, siehst du, und das habe ich halt immer gehört und dann denkst du so, ja, dann muss das will ich ja gar nicht haben, dieses Gefühl, weißt du? Dann höre ich einfach auf bei vier.
Ja, aber der Weg dahin ist schön.
Ja, der Weg ist schön, okay.
Ja, wie geht's mir? Ich habe dich vorhin auch gefragt, wie es dir geht. Und da hast du gesagt, den Umständen entsprechend und so sieht's aus. Ja, wir haben uns darüber ja häufiger unterhalten und so sieht's aktuell aus bei mir.
Bist du jetzt mittlerweile rationaler wieder geworden?
Nee, ich will nur nicht alle zwei Wochen das Gleiche sagen.
Okay, ja. Ich kann mich dem natürlich eigentlich nur anschließen halt, ne? Ich weiß gar nicht, was vor zwei Wochen haben wir die letzte Episode aufgenommen. Da war ja auch kurz vor Prep-Start, so. Und jetzt bin ich ja schon eine Woche in der Diät halt, ne? Drinne. Und ja, das ist so mein Status.
Und ich wollte noch Kritik an dir üben. Du hast gestern bei deinem Kartoffelpüree keine Röstzwiebeln drauf gemacht. Ich finde das nicht gut.
Okay, ist das so eine ein ungeschriebenes Gesetz, ein Delikatessgesetz?
Bei uns im Westen ist das so, ja, natürlich.
Also du meinst die man auf so, nicht auf Donuts, auf Hotdogs drauf macht?
Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube also ich habe noch nie Hotdogs selber gemacht. Ich habe die früher mal bei Ikea gegessen. Und die Röstzwiebeln, die da drauf sind, sind andere, als ich die im Supermarkt kaufe. Und die ich im Supermarkt kaufe, das sind die mein Opa, der mittlerweile verstorben ist, früher einmal geholt hat. Und das ist jetzt... Das war vor 2004 und die kaufe ich immer noch, weil die so gut sind.
Okay.
Ja, und das sind aber nicht die gleichen wie auf Hotdogs so.
Nicht die gleichen.
Nee, ich glaube, die sind ein bisschen größer. Auf jeden Fall, die sind schon sehr schmackhaft und die Makros sind jenseits von gut und böse.
Okay, das wäre natürlich die nächste Frage halt, ne? Also das kannst du mir jetzt natürlich auch nicht erlauben, da aus dem Vollen zu schöpfen. Bei den aktuellen Makros und Kalorien, ne? Aber fand das schon richtig schönes Meal dieser Tage halt, ne? Also falls die Leute sich jetzt fragen, es waren halt Frikadellen, ja, mit Kartoffelpüree und Erbsen, Möhren und Mais. Und da war ich ganz begeistert, weil ich es wirklich aufs letzte Gramm in die Makros anpassen konnte mit dem Gemüse und dem Fleisch und so. Ja, da bin ich dieser Tage ja jetzt so richtig auf Pfennigfuchser unterwegs.
Auf Pfennigfuchser?
Ja, so wirklich überall die Küchenwaage am Start und so und auch wirklich.
Ach so, ich dachte auf Cola achten beim Einkaufen.
So,
so ein Pfennigfuchser.
Ja, das sowieso nicht. Ich gebe viel zu viel Geld immer noch für Essen aus. Und was haben wir denn so etabliert über den Lockdown? Wir haben etabliert, dass wir eigentlich jeden Abend, wenn wir zusammen essen, immer eine Flasche Cola Light koffeinfrei trinken. Und wenn du mal so einen Kasten Cola Light kaufst, gut, ist natürlich viel Pfand drauf, ne? Aber es ist absurd teuer. Das ist absurd teuer. Also Cola ist völlig überteuert, ne? Ist mir erstmal dann aufgefallen, wenn man das so in großen Mengen kauft. Sonst habe ich immer mal so eine Flasche gekauft oder so. Und wenn du dann so einen ganzen Kasten bestellst, also wir bestellen immer bei so einem Lieferdienst.
Auch die Lebensmittel?
Nee, nur die Getränke, so Wasser und Cola. Es ist Wahnsinn, was so ein Kasten Cola kostet halt, ne? Also ein Kasten Cola kostet so viel wie 3 Kästen Wasser. Ja, kommt das hin? Ja, ich glaube schon.
Okay, krass.
Und das ist echt schon Luxus,
wo ich denke. Aber wo du gerade sagst, was so etabliert worden ist, ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass ich jetzt mehr Fleisch esse, weil nur Fleisch macht Fleisch, ja, wie wir wissen. Und da habe ich die letzten Tage häufiger ein Steak gegessen. Vielleicht esse ich heute Abend auch eins. Dann muss ich das gleich aus der Truhe holen. Fällt mir gerade ein. Und das war echt lecker. Und gestern oder vorgestern habe ich mir Sushi geholt. Das war auch sehr gut. Aber die Mini-Frühlingsrollen, ich habe mir noch so Mini-Frühlingsrollen geholt. Die waren zu lange in der Schale, weil ich musste mit dem Auto dahin fahren, wieder zurückfahren. Und durch die Wärme sind die dann nicht mehr so knusprig gewesen. Das war so ein bisschen enttäuschend.
Oh. Ja. Aber du lebst ja auch ein gutes Leben, ne, mein Lieber? Ja. Ne? Mit Steak und Sushi holen und so. Also
ich will damit halt eigentlich nur die deutsche Wirtschaft ein bisschen ankurbeln.
Alles klar, support your local bisschen, und so.
So ein bisschen Konjunktur boosten und so.
Alles klar, okay.
Ja, aber, achso, jetzt wollte ich eigentlich was von mir sagen, aber mir ist noch was eingefallen. Vielleicht nehme ich das jetzt vorweg, weil du ja auch eine Prep-Series machst. Aber, und du bist auch noch nicht so lange in der Diät, vielleicht kannst du die Frage da noch nicht so gut beantworten. Aber ist jetzt so dein Verhältnis zu der Diät anders geworden, als es ganz früher war, als du noch nicht mit Steve zusammengearbeitet hast? Also so die Perspektive auf die Diät und alles drumherum. Weißt du, was ich meine? Das würde mich interessieren.
Boah, ich glaube, das kann ich auch unabhängig, also das kann ich eher so zeitabhängig, glaube ich, beantworten. Weil das hat jetzt, glaube ich, da haben wir überhaupt nichts dran gearbeitet, seit wir zusammen sind, im Coaching sozusagen, haben wir halt nicht einmal was über Ernährung besprochen halt, ne? Also so wie ich es halt auch mache, haben wir halt einmal geguckt, okay, wie sieht so meine Tagesroutine aus? Und zu Zeiten, wenn es halt nötig war, geschaut so, okay, wie sieht so die Nutrition ums Training aus? So, und das hat man einfach kurz besprochen halt, ne? Aber sonst nicht so grundsätzliches, langfristig da irgendwie arbeitet. Aber ich kann halt schon sagen, dass jetzt, wie soll ich das sagen? Also es wird natürlich so mit den Diät-Adaptionen alles kommen und so, die ganzen Adaptionswiderstände. Aber aktuell, was ich so gemerkt habe, wenn ich in den letzten 2,5 Jahren, ich kann es immer nicht merken, ob ich 2 oder 3 Minicuts gemacht habe, habe ich halt in der ersten Minicut-Woche immer diesen Diät-Blues gehabt. Ne? Also wo du so merkst, oh, du musst jetzt so vom aus dem Vollen schöpfen, dich so total anpassen und es ist alles jetzt so eingeengt halt, ne? Du bist sofort in diesem Gefängnis-Feeling, so, ich muss gucken, das kann ich nicht mehr essen und zwischendurch nicht einfach mal was snacken oder so halt, ne? Und das hat mich immer in jedem Minicut so 1-2 Tage so, ja, so ein bisschen getroffen und mich auch immer so Zeit gekostet, mich so damit zu akklimatisieren halt, ne? Und jetzt mit Prep-Beginn war das halt überhaupt nicht der Fall. Obwohl wir auch jetzt zum Start relativ niedrig mit den Kalorien sind, also ja fast Minicut-Niveau sogar, würde ich fast sagen. Und das stört mich halt überhaupt nicht, was mich halt wundert, weil ich aber auch weiß, dass das jetzt so ein langer Prozess sein wird wahrscheinlich. Müsste mich das ja eigentlich noch mehr stören, weißt du, dieser Übergang. Aber da kann ich einfach zu sagen, dass es mir jetzt enorm geholfen hat, dass ich mich vorher schon dazu entschlossen habe, dass es ein Ziel ist von mir, habe ich glaube ich aber auch schon mal gesagt, meine Nahrungsmittelauswahl einfach überhaupt nicht zu verändern jetzt. Im Übergang vom Aufbau zur Diät, auch wenn die Kalorien so einen großen Unterschied da ausmachen. Es hat sich einfach nichts geändert. es hat sich tatsächlich nichts geändert, außer dass ich halt weniger essen muss, darf, kann von vielen Sachen. Und was, ja, was hat sich sonst geändert? Nö. Ich kann halt einen so einen Proteinriegel am Tag nicht essen, so. Das ist aber auch nichts, was mich stört.
Das mit der Lebensmittelauswahl ist sicherlich auch noch was, was mich in Zukunft beschäftigen wird, weil ich im letzten Minicut, den ich angefangen habe und dann Lockdown-bedingt abgebrochen habe, halt schon die Lebensmittel geändert habe, weil ich auch ein paar Lebensmittelkombinationen habe, die viel Volumen haben, wenig Kalorien, mich sehr lange satt halten und die ich dann gerne in der Diät implementiere, aber nicht im Aufbau. Und dann, das wird sicherlich auch noch interessant in der Zukunft zu schauen, was was mittelfristig zu mehr Konflikten führt. Mhm. Entweder die Lebensmittel umzustellen und dann mit der Begründung, dass ich kurzfristig meinen Hunger besser kontrollieren kann, oder ob ich so wie du mache, auf meine bewährten Lebensmittel zugreife und das dann gleich bleibt. Ich verstehe voll deine Perspektive darauf und ich halte das auch für eine sehr gute Lösung, aber ich habe selber so eine gute Erfahrung mit dem anderen gemacht.
Ja, ich glaube, das ist dann aber auch nochmal davon abhängig, wofür du es dann wirklich am Ende nutzt, also fürs Endziel. Also wenn du jetzt sagst, okay, ein Minicut, ist ja sowieso wurscht vom Zeitraum. Wenn du jetzt sagst, okay, ist eine verlängerte Diät, um einfach wieder eine Grundlage zu schaffen, das ist ja schon ein längerer Zeitraum, da kann man dann mal gucken. Und ich glaube, für so eine Prep, also mein Hintergrundgedanke ist halt immer der, dass ich mir halt möglichst lange möglichst viele Asse im Ärmel behalten möchte. Also ich will halt möglichst viele Möglichkeiten haben, noch zu reagieren, wenn ich halt hungermäßig gar nicht mehr klarkomme oder einfach so Phasen sind, wo du ja eine Zeit lang davon profitierst, wieder mehr das Volumen irgendwie hochzufahren und dadurch Sättigung zu schaffen und einfach besser über den Tag zu kommen. Das will ich mir halt noch so ein bisschen, das sofort zu machen, wäre halt strategisch denkbar ungünstig aus meiner Sicht. Ja, mein Ziel ist es im besten Falle, das gar nicht machen zu müssen. So. Ist jetzt nichts, was ich mir aufobstruiere oder sage, das ist jetzt irgendwas, wo ich mich zu zwingen würde. Ich habe genug Sachen, die mich jetzt auf Trab halten werden. Aber ja, so auf lange Sicht haben wir auch schon besprochen, werden wir am Ende, die letzten Monate werden wir einen Mealplan machen. Also wirklich strikt nach Mealplan, damit du halt einen Monat lang wirklich weißt, wie reagiert der Körper, wo stehen wir halt. Ne? Ja, also was Steves Idee, und ich habe auch gleich gesagt, macht absolut Sinn. Ne?
Ich denke, das ist auch im Hinblick auf den Wettkampf dann interessant, dass du weißt, was du gut verträgst, weil wenn du dir am Wettkampftag deine Verdauung abschießt, dann ist das ein Problem.
Ja, das auf alle Fälle, aber da bin ich auch so ein Kandidat, der da komplett problemfrei ist.
Okay.
Habe ich
ja, weil mir das zum Beispiel, mir ist das schon passiert, also nicht an einem Wettkampf, weil ich noch an keinem teilgenommen habe, aber dass ich aus Unwissenheit und Ignoranz etwas gegessen habe, also beides kam zusammen und mir meine Verdauung für 3 Tage abgeschossen habe in der Diät. Und wenn das in der Prep passiert, dann ist das ein großes Problem.
Das stimmt. Wenn man da anfällig für ist, ja.
Aber darüber wollen wir jetzt nicht so viel reden, weil dafür hast du ja extra eine eigene Podcast-Reihe und heute werde ich nicht so viel über mich berichten, weil es im Moment nicht so viel gibt. Deswegen wollte ich heute mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben. Wir reden oder ich rede sehr selten allgemein über meine Arbeit, weil es ja um uns geht. Und ich rede noch seltener über Diäten, weil die in letzter Zeit bei mir einfach nicht stattgefunden haben. Das, was ich jetzt erzähle, das hätte ich am liebsten bei mir selber gemacht oder über mich selber. Da ist jetzt allerdings die Möglichkeit besteht nicht. Und da ich jetzt gerade mit einem Klienten eine Diät abgeschlossen habe, und das sehr, sehr gut gelaufen ist, dachte ich, dass ich heute ein bisschen darüber berichte.
Tu das.
Genau, das heißt, wir haben 4 Diätzyklen gehabt. Wir sind mit einem sehr hohen KFA in die Diät gestartet. Und was sicherlich interessant ist, ist, dass als wir die Zusammenarbeit gestartet haben, war der KFA schon in einem Bereich, wo es sinnvoll gewesen wäre zu diäten. Allerdings hat die Person vorher, 2-3 Monate vorher schon mal einen Minicut gemacht. Wie der jetzt gelaufen ist, ist völlig egal, da haben wir noch nicht zusammengearbeitet. So, deswegen war ich damals der Meinung, dass es keine gute Entscheidung ist, direkt wieder eine Diät zu machen, weil es vielleicht eine gewisse Abneigung gegen ein Kaloriendefizit gibt. Außerdem wollte ich am Anfang der Zusammenarbeit in gewissen Dingen eine Baseline setzen. Das heißt, wie tracke ich Daten? Was erwartet der Klient? Was erwarte ich vom Klienten im Training? Was erwartet der Klient kommunikativ von mir? Dass wir bei all diesen Dingen eine Baseline setzen. Und ich war im Kontext der vorherigen Diät bei ihm der Meinung, dass das alles besser funktioniert, wenn wir noch 1-2 Zyklen in den Aufbau gehen. ja, dass das vielleicht etwas komplizierter wird, diese Baseline zu setzen, wenn wir im Kaloriendefizit sind. Und da der KFA in einem Bereich war, wo ich auch gerne aggressiv eingestiegen wäre, wäre das vielleicht noch mal problematischer gewesen. Und das hätte nachhaltig dazu geführt, dass ich nicht so erfolgreich gearbeitet hätte, wie ich es tun wollte. Und so wie ich mich dann entschieden habe und so wie das Ergebnis jetzt ist, war es auch rückblickend die richtige Entscheidung. Also haben wir noch zwei Aufbauzyklen drangehangen, wo wir an grundsätzlichen Dingen gearbeitet haben, die ich von Klienten erwarte, und sind dann eben in die Diät gestartet. Wie gesagt, mit einem relativ hohen Körperfettanteil, was uns dann die Möglichkeit gegeben hat, mit einem aggressiven Kaloriendefizit einzusteigen. Der erste Zyklus war, das waren dann 5 Diätwochen und eine Deload-Woche. Ich habe mich da bewusst für 5 Wochen entschieden, weil der Körperfettanteil war sehr hoch. Die Regenerationskapazitäten waren noch on point. Das heißt, es war möglich, 5 Wochen lang zu trainieren. Und dann ist die Person in einen Deload gestartet, den wir immer mit einem Diet Break verbunden haben. Das heißt, wir sind immer auf Erhaltungskalorien gegangen, um die diätinduzierten Ermüdungserscheinungen abzubauen, sowohl physisch als auch psychisch. Weil ich denke, das kann man vielleicht auch unterschätzen. Es ist logisch, dass wenn du 4-5 Wochen trainierst, du hast physische Ermüdung. Viele unterschätzen dann noch den psychischen Faktor, auch im Aufbau, denke ich, so wie ich das manchmal mitbekomme. Aber du hast natürlich auch dann, wenn du ein aggressives Defizit fährst, auch irgendwo psychische Konsequenzen. Vielleicht hat die Person auch noch eine Beziehung, die dann vielleicht auch eingeschränkt ist, weil Essen da vielleicht ein soziales Event ist. Und so halte ich es für eine sehr kluge Idee, dann das auch mit einem Diet Break zu verbinden. Die Rate of Loss war dann auch dementsprechend hoch aufgrund des Defizits. Die lag dann bei 1,1%. Wir sind dann von 92 Kilo auf 86 Kilo runtergegangen. Also 1,1% pro Woche. Und ja, dementsprechend lief der erste Zyklus hervorragend. Nach dem Diet Break waren die Ermüdungserscheinungen dann auch nicht mehr allzu hoch, weswegen wir uns entschieden haben, das Gleiche eigentlich nochmal zu machen. Nur, dass der Mesozyklus dann eine Woche weniger war, also 4:1. Wieder mit dem gleichen Defizit, was aber dann ja nicht mehr so aggressiv war, weil die Person hatte ein niedrigeres Körpergewicht, dementsprechend einen niedrigeren Kalorienverbrauch. Das heißt, auch wenn das Defizit von der Zahl gleich war, war es doch nicht so hoch. Weißt du? Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt. Das heißt, die Rate of Loss ist automatisch niedriger geworden. Und genau. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, ein 4:1-Schema zu machen, weil ich die Person nicht abschießen wollte mit Ermüdung, sowohl psychisch als auch physisch, und die nachfolgende Diät nicht sabotieren wollte. Deswegen haben wir uns für ein 4:1 entschieden. Das hat dann auch wunderbar geklappt. Die Rate of Loss habe ich gerade leider nicht, aber absolut ging es von 85, ungefähr 85 auf 82. Das hat also auch wunderbar geklappt. Die anschließenden 2 Diätzyklen liefen dann auch dementsprechend gut. Wir haben das Defizit angepasst. Einerseits natürlich automatisch durch das verringerte Körpergewicht. Ich habe die Kalorien aber auch erhöht, weil der Körperfettanteil niedriger geworden ist. Die regenerativen Kapazitäten waren dementsprechend niedrig, weswegen wir dann mit anderen Kalorien reingegangen sind. Ich werde hier bewusst die Kalorien nicht nennen. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das nachzumachen. Genau. Und ja, so hat das Ganze dann wunderbar funktioniert. Also ich weiß
jetzt nicht. Jetzt habt ihr eine super Ausgangslage geschaffen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Man muss aber auch sagen, es war insgesamt eine sehr aggressive Diät. Ja. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es sich um eine weibliche Klientin gehalten hätte. Das muss man auch sagen. Also ich würde als Frau nicht so einen aggressiven Ansatz fahren, weil wir da andere Konsequenzen haben, die man nicht so schnell wieder rückgängig machen kann. Und was auch noch sicherlich für den ein oder anderen Zuhörer interessant ist, wenn wir uns den 4. Zyklus anschauen, der 4 Wochen ging, ohne Deload, habe ich mich hinterher für etwas sehr Unkonventionelles entschieden, was vielleicht auf den ersten Blick kontraproduktiv erscheint und gar nicht so intelligent. Ich habe mich dafür entschieden, dass die Person 7 Tage komplett off geht vom Training. Das ist im Kontext des Defizits sicherlich nicht klug, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Moment Muskeln verlierst, ist schon gegeben. Allerdings war die psychische Ermüdung extrem hoch. Und da war es für mich auch mittelfristig wichtig, dass dass die Person einfach wieder fresh ist und Bock aufs Training hat. Und das war absolut die richtige Entscheidung, weil ich einerseits das Feedback der Person bekommen habe zur psychischen Ermüdung, als auch zur physischen. Außerdem haben wir direkt nach der Diät und nach diesen 7 Tagen off Formbilder genommen, die auch unglaublich gut waren. Einerseits natürlich, weil wir die Carbs hochgefahren haben. Andererseits, und ich denke, das hat auch einen großen Impact gehabt, das waren die Stressfaktoren oder die Stresslevel, die dann extrem abgefallen sind.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, was heißt nicht intelligent? Und warum Angst vor zu viel Katabolismus, wenn die Kalorien halt, das wären ja mindestens Maintenance-Kalorien gewesen, oder nicht, in der Woche?
Das war über Maintenance.
Ja, siehst du, sogar über Maintenance. Also ich sehe da überhaupt keinen.
Ich habe da auch keine Sorge gehabt. Ich meinte das jetzt eher aus der Perspektive vielleicht von anderen Personen, die dann vielleicht mit sich selber hadern oder ringen. Hey, ich trainiere jetzt gar nicht. Ich trainiere 7 Tage gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Klar, habe ich ja selber gerade durch. Ich habe ja auch nach dem letzten Aufbau-Mesozyklus eine Woche Deload gemacht. Und danach eine Active Recovery Woche. Das ist ja nochmal eine Nummer härter sozusagen. Also du hast ja eh schon gedeloadet. Ja. Und dann nochmal Active Recovery, wo du dann halt gar nicht trainierst. Also das ist dann auch wieder, also ich kann immer wieder nur sagen, dieser ständige Drang, dass man ja nun keinen Rückschritt machen darf, ja, und vermeintlich einen Rückschritt macht, wenn man keinen Fortschritt macht im Training. Einer der toxischen Gedanken für mich im Bodybuilding, grundsätzlich. Weil das ist in keinem biologischen System auf dieser Welt funktioniert das so. Aber wir Bodybuilder, wir sind anders. Weißt du, wir sind anders. Wir wachsen immer. Wir müssen nicht mal innehalten oder auch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist eigentlich schon super, wie sagt man das?
Arrogant.
Ja, so arrogant. Das ist eine richtig harte Arroganz gegenüber der Biologie dieser Erde, so. Finde ich. Das ist super krass. Also ich musste mich da selbst auch einschließen in vergangenen Tagen halt, ne? Also komplett. Und ich kann halt sagen, dass diese Active Recovery Woche erst auch für mich mental wieder, ich habe mich drauf gefreut, ne? Aber auch erst im Grunde heraus, dass ich ja wieder hier nur zu Hause trainieren kann und einfach gar keinen Bock mehr hatte auch. Ne? Also im Deload habe ich dann auch schon nur 3 Einheiten oder 4 Einheiten gemacht und war auch froh, dass ich hier dann einfach für mich das kein Thema war, so. Einfach, ich bin dann ein paar Runden Basketball spielen gegangen, war cool. Und ich hatte dann auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einen Rückschritt mache oder Angst hätte, jetzt meinen Fortschritt der letzten 2 Jahre irgendwie zu verschenken, weil ich jetzt eine Woche nicht trainiere so. Und das unter besten Bedingungen halt, ne? Also kalorisch, genau, unter Maintenance-Kalorien. Und ja, kann ich halt nur wieder so sagen halt, ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch unter Umständen eine gute Alternative zu einer kompletten Maintenance-Phase, wie man sie halt auch unter Umständen machen könnte, ne? Von 2 bis 4 Wochen oder so. Einfach eine Woche komplett aufmachen und gucken, wie es einem dann geht. Und dann, wenn man dann komplett wieder das Verlangen nach Training hat, ja, dann ist man noch good to go. Ja. Also von daher sehe ich das völlig unproblematisch und sollte eigentlich auch niemand problematisch sehen halt, ne? Also dieses, das ist ja das alte Thema wieder. Also wenn ich 365 Tage im Jahr immer Vollgas gebe, dann musst du ausbrennen mental. Das muss halt irgendwann.
Es ist halt auch extrem kontextabhängig. Also eine Active Rest einzuschieben, wenn du gerade in dem Meso deines Lebens bist, der gerade 2 Wochen geht, das ist natürlich problematisch. Und du das vielleicht machst, weil du dein soziales Umfeld nicht unter Kontrolle hast und du nicht Nein sagen kannst und deinen Alltag nicht strukturieren kannst. Das ist dann ziemlich schlecht, würde ich sagen. Aber in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, mit einer Woche off, da waren viele Faktoren hinter, wo ich einfach einen Haken gemacht habe an die Kategorie extrem ermüdet. Ich wollte jetzt erst einen Begriff sagen, der dazu führen würde, dass du wieder explizite Sprache deinen Haken dann machen musst. Ich will mich heute ein bisschen eloquenter ausdrücken. Ja, also
sei wie du bist, das ist schon in Ordnung. Ein Klick, den kriege ich hin.
Sehr kontextabhängig. Aber ja, wir sind da, denke ich, auf einer.
Auf alle Fälle. Ja, und was du ja auch zum Ende noch gesagt hast, was halt auch immer interessant sein sollte für viele, ist halt das optische Bild. Ne? Also, dass du nach so einer Phase sogar besser aussiehst, als wenn du jetzt noch trainierst. Also vorher, wenn du noch den ganzen Trainingsstress im System hast und den Tonus auf der Muskulatur drauf hast. Ist halt auch interessant zu hören oder dann auch zu sehen halt, ne?
Ja.
Also, cool. Genau, also für alles Weitere von mir gibt's die Prep-Series die Woche noch. Ja, nächste Woche noch. wenn wir es aufnehmen. Sind auch schon unter Umständen auch bei Instagram schon viele Fragen reingekommen, werde ich halt auch da alles mit beantworten, unter Umständen, warum wir die Kalorien schon so niedrig haben, was der allgemeine Grund dahinter ist, was da für eine Taktik hintersteckt, eine Langzeitvision. Keine Angst, ich werde mich nicht tot diäten und am Ende nur 1200 Kalorien essen. Hoffe ich. Sag ich jetzt einfach so, ne? Auf einmal so, nein. So mega. Who knows, was am Ende vonnöten ist. Aber das alles in der Prep-Series. Nee, jetzt wollen wir ein paar Fragen beantworten. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Yes. Fangen wir mal mit einer Frage an, die mir gestellt worden ist. Jetzt, das ist peinlich. Jetzt musst du mir technisch was erklären.
Na?
Das müssen wir jetzt eigentlich offscreen machen. Arne erklärt Nils Instagram.
Yes.
Ich habe gestern einen Fragesticker gemacht.
Der jetzt ist er weg, ne?
Ja, wie komme ich da drauf?
Erklär's also, mir. Okay, warte, muss ich selbst gucken. Kannst du in den Archiven öffnen?
Ja.
Da gehst du rechts auf dein Profil.
Ah, ich hab's.
Dann, genau, ich oben hab's. Rechts Archive. Und da siehst du die Story dann. Da kannst du dann auf die Story raufgehen und dann hochswipen.
Easy, wieder was gelernt.
Ah.
Okay, wir haben von Kraftwerk 2 die Frage, oder ich bekomme, wann macht eine Maschine mehr Sinn als zum Beispiel, als eine freie Übung? Zum Beispiel Hack, Squat, Beuge. Ich finde, das geht sehr stark einher mit der allgemeinen Übungsreihenfolge in einer Session. Ich habe da mal ein paar Szenarien vorbereitet für die Frage. Und zwar, wenn wir zum Beispiel eine Trap-dominante Pull-Session haben und wir mit einem Bore-Setup starten, in Anführungszeichen. Also sagen wir haben einen Top-Satz, Back-Off-Satz und vielleicht am Ende noch eine pausierte Variante. Das heißt, wir haben 3 Sätze Bore, alle Sätze mit einer sehr hohen relativen Intensität. Und meine Erfahrung ist, dass das für eine hohe Ermüdung sorgt. Da 3 Sätze wahrscheinlich nicht reichen in einer Trap-dominanten Pull-Session, wird es danach noch weitere Übungen geben, wo du dein Trapez trainieren möchtest. Und ich bin der Meinung, dass es dann sinnvoll ist, eine Maschine zu benutzen, weil du ja schon sehr ermüdet bist. Aber du willst trotzdem eine akkurate Ausführung haben bei hoher relativer Intensität. Das heißt, wenn du jetzt nach dieser Boa noch eine freie T-Bar Row machen würdest, würde das sicherlich mittel- und langfristig zu Konflikten führen. Erst recht, wenn du stärker wirst, wenn du noch mehr Ermüdung durch die Übung erfährst, weswegen ich es dann für sinnvoll halten würde, zum Beispiel eine Chest-Supported T-Bar Row zu machen. Wenn du anschließend noch mehr Sätze für deinen Trapez absolvieren willst, würde dann vielleicht noch eine Low Row Sinn machen als Maschine, um dann anschließend noch etwas Arbeit für den Lat zu machen. Und ja, da, wenn es um das Thema Übungsreihenfolge geht, dann sehe ich da immer eine große Verbindung zu, hey, mache ich eine freie Übung oder mache ich eine Maschine? Dann, wenn du zum Beispiel eine Push-Session hast, wo du eher die obere Brust in den Fokus stellst, wirst du ja dann wahrscheinlich auch mit Übungen anfangen, die eben diese Partie beanspruchen. Heißt vielleicht eine High-Incline an der Smith-Machine und eine Schulterpresse. Und wenn du dann eben noch eine Brustübung machen willst, wäre es wahrscheinlich nicht klug, eine freie Bench zu machen, weil du dann schon sehr ermüdet bist. Es wird schwieriger sein, dort zu pushen. Und in dem Kontext würde es dann Sinn machen, eine Maschine zu verwenden. Ja. Und ja, so sehe ich das.
Viele Gedanken zu der Frage. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, für mich wäre der erste Gedanke, der mir kommt, die Frage so zu betrachten, dass du eigentlich wieder erstmal gucken müsstest, wie du es halt schaffst, möglichst viel Reiz in deinen Mikrozyklus, in deine Woche, die du dann nun hast, Zeitraum XY. Wie viel Reiz kannst du da reinlegen? Und wie viel Regeneration hast du dann noch, um am Ende dauerhaft da einen Überhang zu haben an positiven Reizen halt, ne? Ohne dass die Ermüdung irgendwann limitierend wird. Und wenn du es schaffst, mit vielleicht relativ vielen freien Übungen das Regenerationsmanagement aufrechtzuerhalten, dann ist das sicherlich etwas, was man, wenn du das hinbekommst, super ist. Vielleicht auch von deiner Biomechanik passt das, ne? Also du kannst halt eine Kniebeuge machen, ohne dass sie axial dich komplett zerstört, dann würde ich das auch tun, auf jeden Fall. Also die Vorteile dessen nutzen. Ja, es ist dann einfach nur die Frage, ob ich das am Ende regeneriert bekomme und wie lange ich damit sozusagen netto im Positiven bleibe halt, ne? Also man muss jetzt schon überlegen, okay, den Reiz, den du mit einer vermeintlich freien Übung setzen kannst, die Potenz des Reizes, die wird wahrscheinlich immer höher sein, grundsätzlich, wenn du es sehr, sehr gut machst, technisch, ja, in vielen Fällen, als eine isolierte Maschine. Ne? Da kannst du dann halt mehr von machen und mehr Einzelreiz pro Wiederholung vielleicht und akkumuliert ist der Reiz dann höher. Am Ende des Tages ist dann wieder dieses Ausbalancieren, was, wo kriege ich am Ende mehr raus für meine Arbeit und was ich einsetze. Ne? Das ist, kann man einfach nicht beantworten, so per se. Das ist wieder so eine Frage, okay, für mich erstmal im Coaching wäre halt, ich müsste mir den Menschen angucken und wie sind die Proportionen als allererstes. Und dann habe ich sofort einen Eindruck, alles klar, ist ein sehr, sehr kompakter Mensch, da gehen mehr Compounds wahrscheinlich, ist es ein sehr, sehr großer, langer Mensch mit ungewöhnlichen Proportionen, so wie ich es halt bin. Okay, da müssen wir jetzt sehr differenziert rausfinden, wie weit können wir es treiben mit den Compounds sozusagen. Ja.
Yes, natürlich immer unter Berücksichtigung der Biomechanik. Ja. Das habe ich gerade nicht gesagt.
Ja, ist, glaube ich, eigentlich bei uns im Podcast mittlerweile selbstverständlich.
Dann gehen wir in die anderen Fragen. Hey, nachdem ich nun endlich zu Hause ein Rack und eine Bank habe und vernünftig trainieren kann, bin ich von einem Zweier auf einen Dreier-Split mit 6 Einheiten die Woche gewechselt. Bei der Push-Einheit stellt sich mir die Frage. Ich schaffe es nicht, Flach- und Schrägbankdrücken in einer Einheit zu absolvieren. Sollte man dann die zwei Push-Einheiten je einmal flach und einmal Schrägbank machen oder eine Zeit lang eine der beiden Varianten priorisieren und zweimal trainieren. Brust kann sich insgesamt noch deutlich verbessern. Liebe Grüße, Aaron.
Alright. Verblüfft mich so ein bisschen eigentlich. Da wäre es jetzt natürlich interessant, wäre interessant gewesen, wie die beiden Einheiten halt aufgestellt sind insgesamt. Ne? Auch wieder Übungsreihenfolge, Satzzahl, Rep-Range, Intensität. Ja, also es verwundert mich halt, irgendwo ist da noch etwas im Programming, was Optimierung bedarf, weil es stellt sich mir halt die Frage, selbst wenn du zweimal Push die Woche trainierst, warum man es nicht schafft, sozusagen Incline und Flach in einer Einheit unterzubekommen. Da fehlt mir so ein bisschen jetzt, ich weiß nicht, irgendwas ist da falsch, irgendwas fehlt da sozusagen, warum das nicht klappen sollte. Also grundsätzlich sehe ich da keine Problematik drin, dass das klappt. Das heißt wahrscheinlich, oder ich kann jetzt halt nur mutmaßen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Einheit mit Flach anfängst, dann machst du unter Umständen wahrscheinlich zu viele Sätze. Dass du dann auf eine Incline-Variante wechselst und dann einfach schon der Muskel so ermüdet ist und auch neuronal so schlecht mittlerweile dann arbeitet, dass du das, genau, einfach das Gefühl hast, das ist nicht mehr produktiv. Und dann müsste man einfach schauen, dass du da umgewichtest und sagst, okay, dann unter Umständen brauchst du nur 2 Sätze flach und dann hast du vielleicht noch 3 oder 4 Sätze im System produktiv für eine Incline-Variante. Und andersrum kannst du es genauso halt machen. Oder da sind vielleicht Übungen davor, du machst vielleicht Side-Laterals vorher, Seitheben, irgendwas, keine Ahnung, dass irgendwas in der Trainingsmatrix ist irgendeine Optimierung vonnöten. Aber welche ist schwer zu sagen.
Yes. Ich hätte auch gesagt, erstmal fragen, warum geht das überhaupt nicht? Und das hast du ja erklärt. Dann kommen wir zu Jonas. Glaubt ihr, 5 Jahre reichen, um daraufhin erfolgreich ein Bühnendebüt zu geben? Ich trainiere jetzt seit einem Jahr und würde behaupten, die wichtigsten Grundpfeiler des Bodybuildings zu erfüllen. Danke, Jonas.
Puh, das ist natürlich eigentlich nur die Frage, was hat er gesagt? Erfolgreich debütieren oder?
Ja, was erfolgreich,
genau,
ist.
Genau, was ist erfolgreich? Also für mich, ich hab halt sofort gedacht, ja, erfolgreich ist schon, wenn du es auf die Bühne schaffst. So. Das ist halt schon der Erfolg halt. Ne? Das ist halt auch nichts, was grundsätzlich gegeben ist, was eine Selbstverständlichkeit ist. Nur weil du sagst, du machst jetzt eine Wettkampfvorbereitung, ist es halt nicht grundsätzlich dann gegeben, dass du auf der Bühne stehst. Weil da kann halt so viel dazwischen kommen, was es dir dann nicht ermöglicht, das zu tun. Also meine Definition davon wäre, ohne weiteres kannst du das tun, erfolgreich. Aber ich glaube, weil er die Frage ja schon so stellt, meint er natürlich erfolgreich wahrscheinlich, weiß ich, müsste man jetzt einfach mal mutmaßen, eine Top 10, eine Top 5 Platzierung in der entsprechenden Klasse würde ich mal einfach mal so in den Raum stellen. Und da sind 5 Jahre beim heutigen Leistungsniveau, kommt natürlich auch wieder auf die Genetik an, aus meiner Sicht schon ein relativ kurzer Zeitraum. Um diese Top 10, Top 5, das wird schon sehr, sehr schwer. Da ist die Leistungsdichte mittlerweile einfach so hoch, das wird schwer. Top 10 vielleicht bist du einfach auch von den Proportionen jemand, der gut in diese Gewichtsklasse da passt. Dann wird das schon möglich sein. Und am Ende des Tages natürlich auch immer ein Faktor wieder, wie immer, wer wird an dem Tag auch auf der Bühne stehen, ne? Gegen wen wirst du verglichen? Aber ich glaube, fünf Jahre ist ein Zeitraum, wenn man den richtig produktiv nutzt, kann man enorm was erreichen, auch im Natural Bodybuilding. Das ist, auf der einen Seite ist es relativ kurz, aber wenn man auch fünf Jahre im Voraus wirklich weiß, dass dieser Zeitraum eigentlich per se im Natural Bodybuilding Kontext sehr kurz ist und sich dessen bewusst ist und diese fünf Jahre maximal wertschätzen möchte und dementsprechend auch in seiner Planung und in seinen Optimierungen in bestimmten Zeiträumen diese Wertschätzung immer wieder in den Vordergrund stellt, dann kannst du in den fünf Jahren auch schon signifikant ein anderer Athlet werden, der dann auf der Bühne auch sicherlich nicht untergeht, sagen wir es mal so, ganz, ganz klar. Wie gesagt, eine Top-5-Platzierung würde ich dann wahrscheinlich nicht glauben, aber ja. Also habe ich jetzt zum Beispiel, Arta zum Beispiel, den ich ja 2018 gepreppt habe, der hat zu dem Zeitpunkt ja gerade mal 3,5 Jahre trainiert. 3,5 Jahre, glaube ich. Und trainiert jetzt, glaube ich, 5,5 Jahre oder 6 Jahre. Und das sind halt 5 Jahre Training, die ich halt, wo ich 2,5, 3 Jahre von mitbekommen habe und mitgestaltet habe. Und das ist, da kannst du schon richtig was erreichen. Da kannst du schon Athlet werden, der, ja, vielleicht dann noch mal 5 Jahre weiter auf jeden Fall jemand ist, der im Top-Bereich dann aufschlägt. Ja.
Ja, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil er noch sagt, ich trainiere jetzt seit einem Jahr und würde behaupten, die wichtigsten Grundpfeiler des Bodybuildings zu erfüllen. Und ich sehe das problematisch, weil ich glaube, du brauchst auch viel Zeit in dem Sport, verknüpft mit persönlichen Erfahrungen in deinem Leben, um alle wichtigen Faktoren auf dem Schirm zu haben und die auch zu handeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich natürlich. Weiß nicht, also da ist Jahr noch viel, viel Erfahrungswerte, die einfach noch nicht da sind, die einfach noch nicht da sein können, die sich auch wieder so potenzieren natürlich und die einen immer produktiver machen. Ja, das habe ich jetzt mal so außen vor gelassen, ne? Diesen Zinseszinseffekt der Erfahrungswerte und so weiter. Das ist am Ende des Tages für ihn auch kein Faktor, weil er kann das ja nicht verschnellern oder diese Erfahrungswerte erzwingen in gewisser Weise, ne?
Dann haben wir die nächste Frage. Wenn es aus Zeitgründen eng wird und man deshalb rund 2/3 seiner Übungen über Mario Raps abdeckt, inwiefern seht ihr da Probleme, beziehungsweise hättet ihr bessere Vorschläge?
Jetzt ganz wichtig, wir haben ja vorher auch uns kurz drüber unterhalten. Heißt es Mario Raps oder Mio Raps? Ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Also ich habe mein Leben lang, vor allen Dingen mein Leben lang, also den Begriff kenne ich schon, seit ich 10 bin natürlich. Ja, also mein Leben lang
Mario Raps. Seit ich 5 bin.
Ja, seit 5, okay. Mio Raps. Mio habe ich immer gesagt. Mio Raps, nicht Mario, Mio Raps. Also 2/3 der Übung, also zum Thema Mio Raps, ich bleibe jetzt einfach bei dem Begriff, wir wissen alle, was gemeint ist. Oder vielleicht doch einmal kurz, vielleicht weiß nicht jeder Zuhörer, was mit dem Begriff einhergeht. Mio Raps ist halt eine Intensitätstechnik, die darauf ausgelegt ist, durch einen Aktivierungssatz die Aktivierung im Muskel zu gewährleisten, einen hohen Aktivierungsgrad zu haben und danach eine kurze Pause zu machen und dann wirklich nur effektive Wiederholung zu machen. Effektiv in dem Sinne, dass die Muskelaktivierung ab der ersten Wiederholung nach dem Aktivierungssatz immer sehr, sehr hoch ist. Dann macht man halt noch je nachdem 3 bis 6, 7, 8 Wiederholungen, je nachdem, was noch geht, in welcher Rep-Range man sich da wohlfühlt. Und das macht man dann mehrere Sätze hintereinander, immer nur mit einer kurzen Pause. Und dann hat man halt meistens auch so, ich würde mal sagen, zwischen 25 und 40 Wiederholungen in einem so einem Myo-Rep-Satz absolviert, viele effektive Wiederholungen mitgenommen und hat halt diesen Zeitersparnisfaktor. Ja, weil wir einen hohen Grad an Aktivierung über viele Wiederholungen am Ende haben. Und das ist halt auch der Sinn und Zweck oder weshalb der Fragensteller das so nutzt. Also wenn Zeit ist ja immer so diese Sache, wenn man das nicht ändern kann, dann musst du dir halt Lösung suchen. So. Und MyRaps ist da aus meiner Sicht eine adäquate Lösung. Allerdings nur zu einem gewissen Grad. Weil bei MyRaps, finde ich, muss man halt auch immer schauen, ob die entsprechende Muskelgruppe und die Übung dafür ausgelegt ist darauf. Ja. Es gibt aus meiner Sicht bestimmte Muskelpartien, bei denen Myo-Raps weniger gut funktionieren. Ja. Der Beinbeuger zum Beispiel, das ist etwas, wo meine Erfahrung ist, da funktioniert das relativ schlecht, weil du nach dem Aktivierungssatz und dem ersten effektiven Satz, ja, also verliere ich dort immer sehr, sehr schnell die Verbindung zum Muskel. ich fange dann halt an zu krampfen und dann fängt doch irgendwie Sekundärmuskulatur an zu arbeiten. Da sehe ich das halt nicht so sinnig an. Es gibt halt so ein, zwei oder auch verschiedene Übungen, wo du halt viel Exzentrik drin hast, ja, wo es halt auch aus meiner Sicht wenig Sinn macht, weil du einfach so viel exzentrische Arbeit vorher zusammenbekommst, dass du da einfach auch so ermüdest, dass du, ja, dass es weniger Sinn macht. Und wenn er jetzt sagt, okay, zwei Drittel der Übung, müsste man halt schauen, dass da nichts dabei ist, wo dieses Szenario halt auftritt, wo es vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ne? Also Szenario, in dem du nach dem Aktivierungssatz die Sätze danach einfach schon merkst, du triffst den Muskel einfach irgendwie nicht mehr. Sondern du machst es einfach nur, weil da MyRaps draufsteht. So, und ich habe halt keine Zeit und ich mache es jetzt halt für den Muskel XY. Aber jeder, der jetzt zuhört, weiß, wie sich's anfühlt, wenn man einfach denkt, ich trainiere halt komplett irgendwie an dem vorbei, wo ich rauf will. Ja, und da müsste man halt dann nochmal drauf achten, ob das nicht der Fall ist. Und ansonsten finde ich es eine super Intensitätstechnik, um Zeit zu sparen, um gut, sehr qualitative Arbeit reinzuholen. Ja, aber ich würde wahrscheinlich sagen, man würde vielleicht mit einer Mischung aus antagonistischen Supersätzen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit gewinnen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Qualität und dann vielleicht eher nur bei den Isolationsübungen oder vermehrt bei den Isolationsübungen die MyoRaps nutzen. Das wäre vielleicht noch so eine Optimierung, die mir als erstes im Kopf kommt. Ja.
Ja, hätte ich am Ende das mit den Supersätzen, wollte ich noch sagen. Das hast du dann gesagt. Deswegen kann ich da nichts mehr hinzufügen. Dann haben wir noch eine Frage: Tipps für die Umstellung auf eine im Großteil vegetarische Ernährung. Ich habe gerade im Aufbau vermehrt Probleme, die Kalorien reinzubekommen, wenn ich versuche, viel auf pflanzliches Protein zu setzen.
Puh, die pflanzliche Ernährung und das Bodybuilding. Das ist ja so ein Thema. Kann ich auch als allererstes auf die Episode verweisen mit Charles. Gibt ja eine Episode auf dem Podcast, wo wir uns so ein bisschen mit pflanzlicher Ernährung, Proteinquellen beschäftigt haben, die gerne mal hören. Was das Thema Sättigung angeht, ist es halt tatsächlich oftmals problematisch, auch so bei mir aus der Praxis heraus, aus der Coaching-Praxis, weil du natürlich bei pflanzlichen Eiweißquellen immer die Problematik hast, dass du halt entweder noch eine Menge an Kohlenhydraten und Ballaststoffen mit drin hast und da einfach eine größere Sättigung mit eintritt halt, ne? Und das ist halt dann über einen Tag und über Wochen, über Monate gesehen dann irgendwann ein Faktor, was aus meiner Sicht dann schon schneller dazu führt, dass dieses Sättigungsgefühl zu einem höheren Grad steigt und konstant höher bleibt, als wenn man das nun ja mit diversen Eiweißquellen oder 50-50 oder komplett, wie es ihm gerade passt, macht halt, ne? Und sich nicht vom Ansatz von vornherein darauf spezialisiert und sagt, ich will jetzt unbedingt zu einem Prozentsatz XY pflanzlich das Eiweiß reinbekommen, weil dann ist das dein primärer Fokus. Und dein Fokus liegt nicht darauf, dass du halt in deinem Sport maximal vorankommen willst, sondern du hast ein Ziel davor gestellt. Was das andere Ziel jetzt natürlich bedingt, ja, also wie soll ich das sagen, Anpassung erfordert, um gleich gute Ergebnisse zu kriegen. Ne? Und ich will jetzt nicht wieder in dieses Schema verfallen, dass man jetzt wieder anfangen will, ob das eine besser ist oder schlechter als das andere für Bodybuilding, ist es halt nicht. Du musst dich halt darum kümmern und deswegen kommt ja auch die Frage und der Ansatz ist ja da, dass es für dich halt auf Dauer praktikabel ist und dich nicht behindert in deinem Ziel als Athlet im Bodybuilding. Und was man da machen kann, also ganz stumpf, was ich mache ich habe zwei Athleten im Team. Einer ist komplett vegetarisch und einer versucht es wirklich zum großen, großen Teil. Wenn wir im Aufbau zu dem Punkt kommen, dass das der Fall ist, dann machen wir es ganz stumpf, dass wir wirklich sagen, wir machen drei oder viermal am Tag über EAAs einfach einen Protein-Spike. Ja? Und dann hast du halt deine Protein-Spikes und deine qualitativen, ja, genügend essentielle Aminosäuren. Und dann gucken wir halt gar nicht mehr groß, muss man nicht mehr groß drumherum gucken, wie kriege ich den anderen Eiweiße rein halt. Ne? Einfach um da so ein bisschen ja, den Kopf ausschalten zu können. Das ist halt so, das ist so die Haut-Rauf-Methode, ne? Mit dem Hammer so, dann mache ich halt so stumpf. Ist halt eine Möglichkeit. Und ansonsten müsste man dann halt bei den anderen Makronährstoffen schauen, zum Beispiel bei den Kohlenhydraten, dass man natürlich da vermehrt versucht, ja, leicht verdauliche Kohlenhydratquellen kompensatorisch einzusetzen halt, ne? Also sprich, die Geschmackhaftigkeit ist höher, das Volumen ist geringer oder im Endeffekt es ist flüssig. So, das ist halt so die härteste Variante so. Und dann trinkst du halt Fruchtsaft oder whatever. Ne? Und dann ist halt das etwas, was dir helfen wird, die Sättigung so ein bisschen runterzukriegen, weil du halt sonst grundsätzlich natürlich pflanzliches Eiweiß, wie gesagt, die Sättigung einfach höher ist und dann musst du halt woanders kompensatorisch da tätig werden. Ja, es ist machbar. Es ist, wie gesagt, immer eine Sache der Anpassung an die Gewohnheiten und wenn das dann sitzt, dann ist es irgendwann auch kein Problem mehr. Dann ist das genauso wie, als würdest du, ja, wie jeder andere auch.
Aber es ging ja um vegetarische Sachen. Also das heißt, dass das Eiweiß ja nicht unbedingt pflanzlich sein muss.
Ach so, okay. Ja, okay, ich hatte jetzt, ja, aber trotzdem. Ja, ich habe das Beispiel ja auch genannt, auch für vegetarische. Ja, ja. Nicht für vegetarische, für vegane. Ja, ja, alles klar. Ich krieg das auch immer noch, nach 100 Jahren immer noch gerne durcheinander, ne? Dass ich das beides so in einen Pott werfe, so. Kann ich ja ehrlich sein, ne?
Ja. Aber ich bin da voll bei dir, ja.
Ja, deswegen, es ist ja so ein Trend, oder? Es ist absoluter Megatrend, würde man sagen, in unserer Gesellschaft. Oder? Fleischvermeidung ist ein absoluter Megatrend.
Trend ist für mich jetzt kein Argument. Nee, also weiß, was du meinst, aber so aus dem Trend heraus handle ich nicht.
Nein, das meine ich nicht, aber ja. Ich wollte einfach mal nachfragen, ob du es genauso wahrnimmst oder auch die Zuhörer es vielleicht genauso wahrnimmt, dass das so ein gesellschaftlicher, ja, Megatrend ist ja etwas, was dann alle so ein bisschen wahrnehmen, weißt du? Wo alle sagen, okay, wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir die Massentierhaltung jetzt in den Zaum kriegen, das runterfahren und einfach nachhaltiger handeln, so, ne? Diese Nachhaltigkeit ist allgemein da und das Bewusstsein ist einfach höher. Und das ist ja auch etwas, was ich grundsätzlich begrüße und wo ich glaube auch, ja, nicht, also viele, viele auch in unserer Szene über die letzten 2 Jahre, so würde ich sagen, da sich stark angepasst haben. Und also sich jetzt nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, für 2 Euro 500 Gramm Rinderbacken da von Lidl irgendwie aus der Verschweißding da irgendwie holen. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Da wir ja jetzt am Ende vom Podcast sind, kann ich das ja auch mal ansprechen. Das hat ja jetzt nichts mit Bodybuilding zu tun. Ich habe ja auch in den letzten 3 Jahren sehr wenig Fleisch gegessen. Und das Fleisch, was ich mir jetzt geholt habe, habe ich auch so an der Theke, an der frischen Theke und so geholt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht von der Qualität ein bisschen besser ist. Ich kann da aber jetzt keine Garantie drauf geben. Aber was ich sagen wollte ist, ich denke, dass es richtig und auch wichtig ist, dass man vielleicht nicht dieses 2-Euro-Hähnchenfleisch isst. Aber ich habe auch irgendwie oft das Problem, dass diese Massentierhaltungssache einfach auf den Endverbraucher abgeschoben wird, der dann mit höheren Steuern bestraft wird quasi und dass man das dann selber alles zahlen muss, weil was sehr interessant auch war, das hast du sicherlich auch mitbekommen, das war letztes Jahr in der Fleischfabrik von Tönnies, wo dieser Corona-Ausbruch war, weil die Arbeitsbedingungen ja absolut scheiße waren.
Mhm. So, jetzt muss ich den Button wieder drücken. Ich wollte es nur kurz
da sagen. Hat auch die Politik ja massiv Kritik ausgeübt und dann wurden die Arbeitsbedingungen aber eigentlich nicht verbessert, weil die Firma Tönnies hat dann einfach noch weitere Firmen gegründet, die dann die Mitarbeiter angestellt haben und die wurden dann wieder ins gleiche Werk gesteckt. Auf dem Papier hast du weniger Arbeitskräfte in einer Firma zur gleichen Zeit, aber in echt ist es nicht so. Und diese Möglichkeit erlaubt die Politik, also dass die Politik sagt, und das habe ich auch letztens mitbekommen, wir müssen die Massentierhaltung senken, bitte Verbraucher, bitte kauft weniger von diesem Billigfleisch. Das ist eine absolute Pseudo-Diskussion, die dort geführt wird, weil die Politiker dann wieder Schlupflöcher lassen für die Firmen, die eben diese Massentierhaltung erst ermöglichen. Und wie gesagt, ich finde, das ist natürlich gut, wenn man dann nicht dieses Billigfleisch kauft, aber ich denke, dass es nicht so einen großen Nutzen bringt. Wenn es würde einen größeren Nutzen haben, wenn die Politik da mit ehrlichen Karten spielt und vielleicht dann auch weniger Lobbygeld oder weniger Lobbygeld erhält. Also das ist dann absolut scheinheilig, was da betrieben wird, meiner Meinung nach.
Na gut, ja, das ist halt wieder auch so eine Grundsatzfrage, glaube ich, ne? Also, ja, das ist ja der Zeitgeist aktuell, ne? Also die Frage nach dem, welche Pflichten hat der Bürger, ja, und was erwartest du vom Staat, wo er für dich reglementiert und handelt halt, ne? Das ist halt immer so schwer zu sagen, was sich jetzt wie die Waage hält oder wo da ein ungleichmäßig die Waage pendelt. Aber da bin ich auch sehr viel zu wenig drin in dem Thema. Also wie das Beispiel, was du jetzt genannt hast. Aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, was halt auch in anderen Bereichen einfach umgangen wird halt, ne? Weil es eben von der Politik nicht reglementiert ist und dann groß aufgeschrien wird, dass ja der Endverbraucher dann, ja, irgendwie jetzt sich mal zusammenreißen müsste. Ja, wenn du es möglich machst, dann wirst du immer jemanden mit einer Kaufentscheidung haben, der sagt, ey, wenn ich es günstiger haben kann, dann nehme ich das halt. Ne? Also ich merke den Qualitätsunterschied vielleicht nicht so. Ist eine schwere, schwere Geschichte. Aber also wenn man mal, bevor der Pandemie konnte ich ja doch das ein oder andere Land bereisen auf der Welt, wenn man sich mal anschaut, wie die Lebensmittelpreise halt woanders auf der Welt aussehen und vor allen Dingen für Fleisch die Lebensmittelpreise aussehen, dann ist das in Deutschland schon ein starkes, starkes Ungleichgewicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass. So, das findest du sonst nirgendwo. Also wo ich war, ne? Also sagen wir jetzt mal die Staaten oder so in Amerika, die essen ja auch enorm viel Fleisch. Also ich weiß nicht, ob die sogar noch mehr, wahrscheinlich essen die sogar noch mehr Fleisch als die Deutschen. Kann das sein? Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber da kostet Fleisch auch schon mehr und die Lebensmittelpreise sind auch grundsätzlich höher. Wir haben halt so günstige Lebensmittel hier in Deutschland. Das weißt du halt wirklich erst zu schätzen, wenn du mal so ein bisschen durch die Welt gereist bist. Also ich habe es nirgendwo so günstig erlebt. Klar, wenn du jetzt in dritte Welt reist, ist es anders, aber ne, ganz normal irgendwie, selbst in Asien oder so, das ist, in Deutschland leben wir da wirklich, das ist, ja, eigentlich viel zu gut. Und viel zu gut heißt, irgendwo muss irgendjemand dafür leiden, natürlich, ist klar. Ja. Haben wir jetzt zum Ende hier so ein bisschen ethisch-moralisch nochmal uns ausgetauscht. Ja. Können die Zuschauer ja auch gerne sich mal zurückmelden, ob sie diesen Prozess bei sich auch mitgemacht haben oder ob sie jetzt vegetarisch oder gar vegan geworden sind. Wäre mal interessant, wie da so die Entwicklung ist, gerade im Bodybuilding halt. Es gab ja eine Zeit lang, war das sehr, sehr modern, ne? Also durch YouTube und einige YouTuber. Und dann hat es, glaube ich, auch wieder so einen Gegentrend gegeben, ne? Also wie alles so kompensatorisch so ein bisschen stattfindet oder so seine Schwankungen hat.
Ja, da bin ich ja jetzt, da bin ich, schwimme ich ja jetzt richtig gegen den Strom. Immer schön Steak kaufen.
Ja, kannst doch nicht Steak essen. Das ist
Das
doch.
war mega lecker, sag ich dir. Da wird kiloweise jetzt gespachtelt.
Ja, also dazu kann ich halt sagen, nochmal so kurz, doch zum Ende noch einen aus der Prep sozusagen, aus der Wettkampfvorbereitung. Ich werde jetzt in der Prep wahrscheinlich auch wieder mehr Fleisch essen als in der Offseason. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Einfach weil.
Isst du gerne Süßkartoffeln?
Ja.
Mach dir mal Hähnchen mit Süßkartoffeln in den Ofen und noch Gemüse und so. Das
Das
schmeckt gut.
Rezept vom letzten Mal, meinst du?
Ja, genau. Das,
Also
vielleicht mache ich das
einfach
heute
alles
Abend.
nur auf einen, auf so ein Ofenblech rauf und dann darin backen, oder
Nee, in
was?
der Auflauf, in der
In
Auflaufform,
Auflaufform.
weil da mache ich Tomaten, noch eine Dose Tomaten drüber.
Ach, die Geschichte. Okay.
Weil ich esse ja Hähnchen nicht, wenn ich es brate. Da habe ich ja in der Vergangenheit zu viel von gegessen. Und wenn du das dann halt in Tomaten machst und das dann in den Ofen, dann ist das wesentlich zarter. Dann ist das anders, finde ich.
Alright. Ja, habe ich sowieso. Ich als alter Fettsparer habe ja sowieso immer mein Hähnchen im Ofen gemacht.
Oh, ey, da fällt mir was ein. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, als ich meinen ersten Minicut gemacht habe und auch noch sehr in Extremen gedacht habe und auch so, du darfst da nicht mit Fett braten in einem Minicut. Habe ich damals auch so, hatte ich die Überzeugung. Und dann habe ich mein Hähnchen in Wasser gedünstet. Weißt du,
Wie lange hat das denn
wie
gedauert?
da? Das geht eigentlich relativ schnell.
Okay.
So. Aber das ist, also du machst das Wasser halt in die Pfanne und dann legst das Hähnchen rein. Und das geht relativ schnell, aber das ist halt unfassbar widerlich. Und ich habe das dann wirklich für mehrere Tage vorgekocht und habe dann im besagten Minicut halt mittags trockenes Hähnchen gegessen mit gekochten Kartoffeln und Brokkoli. Und so habe ich meinen kompletten Minicut durchgezogen. Der war auch,
Alright.
was den Gewichtsverlust angeht, war der sehr erfolgreich, aber der war halt psychisch der absolute Overkill.
Kann ich mir vorstellen. Also da, um jetzt die letzte Anekdote zu bringen und alle Leute zu verschrecken, weiß ich aber auch nur aus einem alten Podcast von 3DMJ, dass Alberto Nunez früher auch sein Hähnchen in der Mikrowelle gemacht hat. So, also das funktioniert. Du kannst es tatsächlich auch in der Mikrowelle irgendwie so machen, dass du es essen kannst. So, das ist schon heftig.
Okay, das ist
Einfach in
aber
die
schon
Mikrowelle
abgefahren.
schmeißen und boah, das ist tough. Das ist schon, ja, glaube ich, wahrscheinlich noch widerlicher. Alright, Nils, diesmal habe ich dich wieder. Irgendwelche abschließenden Worte,
Ja,
weltbewegenden Worte,
mir
ja?
ist jetzt was eingefallen. Darüber haben wir privat schon geschrieben.
Na?
Ich habe zu Ostern Lindt-Schokokugeln bekommen und die sind so geil.
Ja.
Und ich glaube, davon werde ich heute ein paar essen. Du kannst es, glaube ich, aktuell nicht. Mal eben spontan 10 Lindkugeln essen.
Ja, könnte ich,
Aber
aber das wäre schon relativ dämlich.
welche ist die beste Sorte? Was denkst du?
Gibt's weiße Schokolade davon?
Ich weiß nicht, ich kenne nur zwei Sorten.
Also gibt's eine blaue und eine rote Packung, oder?
Die blaue kenne ich nicht. Ich kenne die rote unter anderem.
Ich kenne auch nur die rote. Also,
Die
und das
rote
ist ganz
ist
normal
Vollmilch.
Vollmilchschokolade, ne? Und das ist
Und
schon brutal, ja.
die ich aber noch anaboler finde, ist dunkle Schokolade. Ich wollte schwarze Schokolade sagen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Ich meine dunkle Schokolade, oder? Heißt es so, ne? Dunkle
Dunkle
Schokolade?
Schokolade,
Ja,
ja.
die ist sehr, sehr gut. Die habe ich aber nicht geschenkt bekommen. Meine Oma hat mir Vollmilch geschenkt und meinte so, ja, ich habe gehört, Vollmilch schmeckt dir am besten. Ich habe dir absichtlich nicht die dunkle geholt. Und ich so, Oma, ich mag die dunkle mehr. Aber die ist auch gut.
Das ist ja aber auch ungewöhnlich, dunkle Schokolade, dass die besser schmeckt.
Ja, die mag ich sonst nicht so gerne, aber bei diesen Lindt-Kugeln ist die mega gut.
Also Leute, habt ihr gehört? Jetzt haben wir hier auch kostenlos Werbung für die Firma Lindt gemacht. Ja, die anabole Werbung für die Firma Lindt. Gönnt euch das Ganze jetzt nach Ostern. Wir danken fürs Zuhören. Wie immer, teilen, Podcast-Bewertung dalassen bei iTunes. Gerne auch eine Podcast-Review, nennt man das so. Ja, ne? Immer am Ende. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Ja? Also ein Like bei YouTube dalassen, abonnieren und so weiter. Hilft uns enorm. Freuen wir uns drüber und dann hören wir
Ist
uns in
auch
der
die letzten
nächsten.
Monate sehr gewachsen, der Podcast.
Ja.
Letztens
Das,
festgestellt.
vielen, vielen Dank
Sehr
dafür, dass
cool.
ihr das so fleißig in den ganzen Spotify und iTunes abonniert. Wissen wir zu schätzen. Muss man auch mal sagen. Wissen wir sehr zu schätzen. Und ja, auch danke immer für die Fragen eurerseits. Und verbleiben erstmal bis zur nächsten Episode. In dem Sinne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.